Römer 14, Vers 9, da heißt es, denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, auf dass er herrsche sowohl über Tote als auch über Lebendige. Soweit Gottes Wort. Ja, Christus ist nicht allein gestorben. Christus ist auch auferstanden. Mit diesem Gruß möchten wir uns eigentlich heute hier begegnen. Wir haben keinen Toten, sondern einen lebendigen Gott. Wie auch die Engel bekunden dort am Grab, was suche dir den Lebendigen unter den Toten? Christus, der Herr, ist vor bald 2000 Jahren auferstanden. Ich darf hier ganz öffentlich sagen, er lebt. Wenn wir in solch einen Vers der Heiligen Schrift, wie wir ihn verlesen haben, hineinschauen, dann müssen wir zuerst, und das ist notwendig, vor diesem Wort stille werden. Da haben wir ihn, unseren Herrn, zu fragen, was er uns in dieser Mitteilung zu sagen hat. Also fragen wir dich jetzt, Herr Jesus, was hast du uns hier mitteilen wollen? Denn das Wort ist nicht für oberflächliche Überleser der Heiligen Schrift. Was meint denn hier überhaupt das Wort Gottes? Dass der Christus erst sterben und wieder lebendig werden müsse? Haben wir gelesen? Damit er herrschen konnte über Tote und Lebendige? War denn der Herr, bevor er überhaupt herabkam, nicht schon Herr über Tote und Lebendige? Und da müssen wir sagen, doch. Und warum schreibt dann die Bibel solche Dinge? Und was meint sie überhaupt damit, wenn er vorher schon Herr über Tote und Lebendige war? Wir lesen doch unter anderem an etlichen Stellen, so auch in Hebräer 1, Vers 7, C bis 8a, wo es heißt, in Bezug auf den Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das war doch der Beweis, dass er immer Thronesherrschaft eingenommen hat. Einmal ist der Sohn Gottes als Gott angesprochen, des Weiteren wird dem Sohn der Thron von Ewigkeit zugesprochen. Aber warum soll denn nun erst der Sohn sterben und dann auch wieder auferstehen, wenn er von Thronesherrschaft her schon immer über Tote und Lebende geherrscht hat, aufgrund allein schon seiner Schöpfereigenschaft. Unser Textwort redet von der notwendig gewordenen Fleischwerdung, in welcher der Herr den Thron, die Herrschaft, die Herrlichkeit und seine Machtstellung verließ, um sich all dessen, wie es auch schriftgemäß heißt, sich zu entäußern, was er von Ewigkeit her hatte. Gott wurde Mensch, vollkommener Mensch. Gott musste den Weg der Fleischwerdung im Sohne gehen, um Rettung und Gericht auszuüben. Anderweits hätte Gott seine heilige Gerechtigkeit verlassen. Stellen wir uns vor, die Gerechten in seinen Augen hätten kein gerechtes Opfer gehabt. Dann wären sie verloren gewesen. Und die Verlorenen mit einem Streich vernichtet, hätten sie gnadenlos beseitigen lassen. Da wäre Gottes Heiligkeit, ich darf es hier sagen, sehr, sehr verletzt worden. Obgleich die Beseitigung sündlicher Gestalten eine Gerechtigkeit für sich dargestellt hätte. Mit der Fleischwerdung offenbart sich der Christus als Sohn des Menschen. Und jetzt beginnen wir und erzählen eine ganz, ganz neutrale Geschichte. Eine Geschichte, die wir täglich in den Tageszeitungen lesen können. In irgendeinem Lande der Erde wird ein Mann ermordet. Nach Tagen später läuft dieser Ermordete, denken wir hier an Apostelgeschichte 5, Vers 30, läuft dieser Ermordete wieder herum. Er läuft umher. Etliche, die ihn gut kannten, haben ihn interviewt und behaupten und erkannten ihn ganz genau als den Ermordeten. Viele Hunderte können's bezeugen, er war tot. Damit ist die Nachricht aus der Bildzeitung beendet. Kreuz, Speerstoß, Grab. Wieso ist er, dieser Jesus Christus, zurückgekehrt? Antwort, er hat als einziger Mensch den Tod überwunden. Womit konnte dieser, welche waren seine Waffen, den Tod, der nicht schwach ist, überwältigen? Er hatte keine Sünden. Jetzt sehen wir, wie uns Sünde kraftlos macht. Weder eigene noch Erbsünden. Aber ohne Sünden hätte er doch gar nicht sterben können. Denn die Bibel sagt, der Lohn oder Sold der Sünde ist der Tod. Wenn er nicht gesündigt hat, kann er doch gar nicht sterben. Da müssen wir sagen, na ja, er hatte schon Sünden. Also doch, ja, aber die unseren. Und hier drin liegt die Weisheit Gottes, dass der Christus allein sterben konnte durch Sünde und Sünden, welche aber gnadenvoll die unseren waren. als er bereit war, in den Tod zu gehen. Ja, so und nicht anders ging der Sohn des Menschen in den Tod. Nachdem er gesagt hatte in Matthäus 26,2, der Sohn des Menschen wird überliefert, um gekreuzigt zu werden. Er musste sterben, auf dass er durch seinen Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. So lesen wir es im Hebräerbrief. So kam also der Christus in seiner Seele, getrennt von Leib und Geist, im Hades an. Der Kampf der Finsternis gegen das Licht war so groß, dass auch der Satan mit seinem Hofstaat schon am ersten Todestag Jesu erkannte, den werden wir kaum halten können. Seine Macht, die Macht des Todes, reichte durch den Gerechten nicht mehr hin. Die ganzen Sünden der Welt lagen auf ihm, und durch seinen Todesgang lagen, durch das Opfer Jesu Christi, lagen diese Sünden unten im Hades. Er nahm sie in den Tod. Aber ihn selbst konnte der Tod nicht mehr halten, weil er kein Unrecht begangen hat, sagt Gottes Wort. Der zweite Todestag Jesu, es war ein Sabbat. Die Bibel erklärt ihn als Ruhetag. Nicht aber war Ruhe im Totenreich. Dort im Hades lockerten sich und glitten die Todesbande, welche unseren Herrn bis dahin festhielten, mehr und mehr. Die Macht des Lebens war stärker als die Macht des Todes. Am dritten Todestag Jesu, die Bibel erklärt schon ganz früh, es mag morgens, die Bibel sagt zwar noch finster, es mag zwischen 4 und 5 Uhr morgens gewesen sein, da war der Tod gebrochen. Christus, der Herr, er war auferstanden. Die Macht des Todes konnte ihn nicht mehr halten. Damit hatte ein Mensch am Tode teilgenommen, der nicht mehr tot war. Doch deine und meine Sünden hat er unten gelassen. Die hat er nicht wieder mit raufgebracht. Und so erwies sich der Herr Jesus als der Todesüberwinder und ist damit Herr über die Toten geworden. 40 Tage später fuhr er, unser Herr, auf gen Himmel und verließ in dieser und bei dieser Himmelfahrt als Herr die Lebenden, worin sich seine Herrschaft über Tote und Lebende gründet. Durch diesen Triumphzug Jesu als Sohn des Menschen hat der Vater im Himmel ihn dann erhöht. Nach vollbrachtem Werk dort am Kreuz konnte die Schrift bezeugen, ganz kurz, diese Steigerung, die wir lesen dürfen, erstens in Hebräer 9, Vers 24, wo es heißt, der Christus ist eingegangen in den Himmel selbst. Zweitens, Hebräer 4, 14, da ist eine Steigerung drin, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, der Sohn Gottes. Drittens, Hebräer 7, Vers 26, wo es heißt, abgesondert von den Sündern, und jetzt kommt's, und höher als die Himmel geworden. Und viertens, Epheser 4, Vers 10, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel. Und fünftens, 2. Chroniker 2, Vers 6, wo bezeugt wird, denn der Himmel und der Himmel Himmel können ihn nicht fassen. Das war der Siegeszug unseres Herrn Jesus, der Triumph, den ein sündloser Mensch, der Sohn des Menschen nahm. Er hatte Teil am Tod und am Leben der Menschen, wodurch er mittels der Überwindung Herr und Herrschaft als Mensch erfuhr. Wie wir es auch in Apostelgeschichte 2, Vers 36 lesen, dass Gott ihn zum Herrn gemacht hat. Steht da so geschrieben. Berufen uns auf sein Wort. Dann sind wir auch in der Wahrheit. Damit ist aber auch sein Tod unser Tod. Seine Auferstehung die unsere. Sein Leben, unser Leben. Wie können wir unserem Herrn danken, dass er bereit war, für uns elende Sünder im Fleische auf diese Erde zu kommen, Fleisch anzunehmen. Wie können wir ihn nur dafür danken, dass er ein Ja für diesen Tod hatte, der doch letztlich und schuldnerisch unser Tod war. Wie gewaltig ist doch seine Auferstehung, die auch die unsere garantiert. Die Garantie unserer Auferstehung ist die Auferstehung Jesu und wir können sagen, dass diese Garantie überall dort einsetzt und auftritt, wo Menschen als verlorene Sünder mit ihrem Paket der Sünde, die gegen Gott gerichtet ist, Vergebung erlangen. Dort ist Garantie der Auferstehung. Dass wir uns mit Christus eins machen in seinem Tode. Wir müssen uns nicht bemühen, mit Christus auferstehen zu wollen, brauchen wir nichts zu machen. Wenn wir nur mit unseren Sünden zu Christus gekommen sind, dann schon ist die Garantie vorhanden, dass wir dabei sein werden, wenn er kommt. Und er kommt hundertprozentig und er kommt gewiss. Geschwister, ich darf noch mehr sagen. Er wird bald kommen. Er steht bereits vor der Tür. Zeitgebunden, zeitablaufend steht er bereits vor der Tür. Wir freuen uns, die wir ihm gehören, die wir unsere Sündenlast dem Herrn Jesus abladen konnten, sehr, sehr, und möchten uns einreihen in den Ruf der Seinen, komme bald, Herr Jesus. Was soll's denn hier? Was wollen wir denn noch hier? Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir suchen die zukünftige nicht. Wir, die wir ihm gehören, haben sie gefunden. Es ist das himmlische Jerusalem, welches wartet auf unser Kommen. Und wir warten auf ihn, unseren kommenden Herrn, der sich angekündigt hat in seinem Wort. Er wird nicht verziehen, wie manche es für einen Verzug achten, dass er nicht schon gekommen ist. Gott will nicht, dass irgendwelche Menschen verloren gehen, sondern Gott will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn ohne Erkenntnis der Wahrheit gibt es auch keinen Empfang der Vergebung von Sünden in Wahrheit. Wir müssen die Wahrheit erkennen. Wir sind verlorene Sünder. Ansonsten ist keine Heilung auf dieser Erde möglich, im Jenseits erst recht nicht. Die Würfel unserer Errettung fallen hier, nicht irgendwo. Hören wir auf mit diesen Labilitäten. Wir haben absolute, stabile Aussagen des Wortes Gottes. Die Entscheidung für Jesus fällt hier. Wer sich hier nicht für Christus entscheidet, ist und bleibt ewiglich verloren. Das ist die Botschaft vom Sünderheiland. Und wenn wir wissen, wir haben und können mit unseren Sünden vor Gott nicht bestehen, weil er ein dreimal heiliger Gott ist, nun, dann haben wir die nächste Wahrheit zu erkennen, dass nicht in irgendeiner Organisation von Kirche, Freikirche oder Gemeinschaft oder irgendetwas, auch nicht in einer Missionsgemeinde das Heil ist, sondern das Heil ist allein in der Person des Gottessohnes, der unsere Sünden getragen hat. Keine Denomination hat unsere Sünden getragen. Hören wir auf mit faulen Schmus. Da gibt's nur Krüppel. Ein Krüppelheim gibt's, wo solches behauptet wird von allein selig machenden Umständen. Christus ist es, der uns selig macht durch seinen Tod und seine Auferstehung. Wir preisen dadurch seinen Namen. An jenem Wochenersten damals geschah es. Sabbat ist der letzte der Woche und der siebente Tag. Und der nächste Tag nach dem Sabbat ist Sonntag. 7 + 1 = 8. Und 8 bedeutet genau Neuanfang. Christus fing etwas Neues an jenem Wochenersten, diesem Sonntag an. Der Neuanfang für den Herrn war Leben, welches nicht mehr vergeht. Darum ist jeder, der als verlorener Sünder zu Christus gekommen ist, aus dem Zustand des vergänglichen irdischen Lebensbereiches herausgetreten zu unvergänglichem, zu ewigem Leben. Sobald unsere Auferstehung anbricht, wird uns seine Acht, die Acht seiner Auferstehung erleuchten ewiglich. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Und wir wissen, dass wir nicht vergeblich gehofft haben auf unseren Herrn. Neuanfang ist es. Der Neuanfang, der uns mit seiner Ewigkeit, seiner Herrlichkeit verbindet. Ohne Ende. Dann wird auch uns das Leben offenbar machen, wie Paulus im Römerbrief Kapitel 8, Vers 19 sagt. Im Neuanfang der Ewigkeit. Unsere Auferstehung ist zugleich unsere lebendige Hoffnung, die der Herr Jesus uns gegeben hat. Er hat sie nicht den Verlorenen gegeben, sondern uns. Den Verlorenen hat er Golgatha gegeben. Das ist der Platz, wo sie hin müssen. Nirgends anders. Aber wenn wir dort an Golgathas Kreuz uns mit ihm eins gemacht haben, dann sind wir auch eins in der uns geschenkten lebendigen Hoffnung seiner Wiederkunft. Dann wird vor Gott auch offenbar, welche Frucht wir für den Herrn und der Ewigkeit geworden sind. Dann wird's offenbar. So wie der zweite Mensch vom Himmel ist, 1. Korinther 15, Vers 47, Christus, nahm der Herr doch den Weg über den ersten Menschen, das Fleisch. Bei uns ist das genau umgekehrt. Wir alle kommen vom ersten Menschen, vom Fleische, und gehen, soweit wir errettet sind, über den zweiten Menschen vom Himmel in die ewige Herrlichkeit. Alles das aber durch die wunderbare Auferstehung Jesu Christi. Ohne dieser Auferstehung nichts, aber auch gar nichts läuft. Wäre Christus nicht aus den Toten auferstanden, würden wir alle in der Grube des Todes bleiben, wie auch jene Unversöhnten. Damit wird uns klar vor Augen gestellt, wo heraus der Herr uns errettet hat oder, wenn es noch bevorsteht, erretten will. Ohne den Kreuzestod Jesu wäre Auferstehung nicht möglich. Eines hängt mit dem anderen im Verbund zusammen. Und ohne Jesu Auferstehung gibt es für uns keine Hoffnung. Nach seiner Auferstehung konnte der Mensch Jesus in Matthäus 28, Vers 18 sagen, also nicht vorher, sondern nach seiner Auferstehung. Was sagt er da? Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Deshalb musste er nach unserem Textvers erst sterben und auferstehen, um dieses Zeugnis der Macht zu bekunden. Ich wiederhole, Matthäus 28, 18b, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Das hatte es überhaupt noch nie gegeben, dass ein Mensch alle Gewalt im Himmel und auf Erden hätte. Das hat's noch nie gegeben. Als Sohn Gottes hatte er ja immer alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jetzt aber ist der Mensch, der Menschenname Jesus, mit aller Gewalt verbunden. Das ist eine ganz neue Sache. Das heißt doch, dass die Fleischwerdung Gottes das Ziel hatte. Johannes 20, Vers 17. Mein Vater, euer Vater, mein Gott, euer Gott. Ein göttliches Menschengeschlecht zu gründen. Christus ist der Gründer des neuen göttlichen Geschlechts, der göttlichen Familie. Paulus nennt ihn in 2. Timotheus 3, 17 der Mensch Gottes, den auch jeder oder in welchem auch jeder Errettete von Gott her gesehen wird. Das ist der zweite Mensch vom Himmel. Während bei uns von Natur aus das Fleisch vordergründig steht, bleibt die neue Schöpfung als Samenkorn oft weit, weit zurück. Je nachdem, wie auch Gläubige wandeln, tun sie ihr Teil dazu oder nehmen es noch weg. Dann haben wir es mit fleischlichen Gläubigen zu tun. Von den Korinthern eher sagen musste, dieser Apostel Paulus, ihr seid fleischlich. Paulus muss die Wahrheit, er muss die Wahrheit auch dann sagen, wenn in 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 16, geschrieben steht, so kennen wir von nun niemanden mehr nach dem Fleisch. Aber verkehrtes, das heißt fleischliches Verhalten, spricht das Wort Gottes dann an, wenn sich fleischliche Gläubige hiervon nicht reinigen. Dann redet Gottes Wort sie doch so an. Wer also seinen Wandel im Fleische abfolgert, kann nicht Gottes Lob dafür erhalten. Das will uns die Bibel sagen. Nach dem Geiste gekannt zu werden, indem er sich gar nicht bewegt. Es hat jetzt nichts mit errettet sein oder verloren gehen zu wollen oder zu sollen zu tun. Wir sind für unsere Nachfolge selbst verantwortlich. Wo und wie wir wandeln, auch als Kinder Gottes. Die Liebe zum Herrn sollte von unserer Seite her genügen, uns ganz im geistlichen Bereich auch zu bewegen. Genau wie es auch Johannes im ersten Brief, Kapitel 4, Vers 17a formuliert, da heißt es, hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit haben an dem Tage des Gerichtes. Das ist ein Satz. Hierin ist die Liebe mit uns, das ist die Liebe Gottes, mit uns zur Vollendung gekommen. Dieser Tag des Gerichtes ist es, wenn wir am Richterstuhl des Christus offenbar werden. Da ist Gerichtstag für die Seinen und anschließend für die Verlorenen. Nicht, dass wir dort verurteilt werden, die wir errettet sind, stehen hinter dem Urteil, welches Christus auf sich genommen hat. Vergebungsverbundene mit seinem Opfer, mit dem Opferblut Jesu, stehen wie Christus nach seiner Auferstehung im Leben und nicht mehr im Urteil von Tod oder irgendetwas. Unser Gericht hat der Herr auf sich genommen. Wir wollen daran festhalten, weil das Neue Testament es uns lehrt. Elementar. Worüber wir uns freuen. Aber das hier nicht bekannte Böse soll dort verurteilt ins Licht kommen und von uns selbst gerichtet werden. An dieser Freiheit fehlt es, wenn wir im Fleische als Kinder Gottes wandeln oder gewandelt sind und dann am Richterstuhl Christi stehen, wofür wir ja über unseren Wandel selbst verantwortlich sind. Weil der Herr Jesus nach seiner Auferstehung alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben war, sitzt ein Mensch, der Mensch im Himmel auf dem Throne Gottes. Auch das wollen wir hier festhalten. Denn einen Menschen war alle Macht nach der Todesüberwindung gegeben worden. Denn die Bibel sagt, dass auch wir mit ihm auf dem Throne, auf seinem Throne sitzen werden. So lässt er auch uns an seiner Macht teilhaben, wenn wir auf seinem Throne sitzen werden. Wir sitzen nicht dort oben, um Däumchen zu drehen. Ich wollte das nur sagen. Sondern wir werden an der Machtausübung, die er innehat, teilhaben, worüber der Apostel Paulus geredet hat und sagt, wisset ihr nicht, dass wir die Welt richten werden? Wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wir wissen's. Nach der Himmelfahrt, also sehen wir ihn, den Sohn des Menschen, sitzen, zur Rechten der Macht Gottes, nach Lukas 22, Vers 69. Das ist der Thron, von dem er in Matthäus 19, Vers 18 redet und ihn Thron der Herrlichkeit nennt. Aber auch dann, wenn der Herr jetzt zur Rechten des Thrones sich gesetzt hat, Römer 8, 1, wird er kommen, um zu herrschen über Tote und Lebendige. Die Herrschaft über Tote wird sein, insbesondere am großen weißen Thron. Und über Gehenna, wo es sich um den zweiten und ewigen Tod handelt. Die Herrschaft über die Lebenden wird sein, A, das Reich des Sohnes seiner Liebe, Kolosser 1, 13, das betrifft die Gemeinde. B, das Reich des Vaters nach Matthäus 13, Vers 43, das betrifft Israel und die damit verbundenen Nationen im Millenäischen Reich. Bis zu diesem Augenblick gilt Hebräer 2, Vers 8b, wo es heißt, jetzt aber sehen wir ihn noch nicht alles unterworfen. Und C, der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. 1. Korinther 15, Vers 26. Bis dahin ist zu warten. Zu warten, bis seine Feinde gelegt sind zum Schemel seiner Füße, nach Hebräer 10, 13. Und dann heißt es, die Erde ist der Schemel seiner Füße und der Himmel ist sein Thron, Jesaja 66, 1. Alle Feinde sind zu legen oder umzulegen. Wie man einen Stab umlegt, werden sie gelegt und stehen nie mehr auf. Zum Schemel seiner Füße, und das ist die Erde. Wir wissen, dass die Erde dann verbrannt wird. Wer möchte dann schon auf der Erde sein? Denn hier ist der große Ort, wo die vielen Milliarden mal Milliarden von Sünden geschehen sind, sowohl der Menschen als auch der Veranlasser jener abgefallenen Engel. Darum werden alle Erdenverbundenen, das sind Schuldverbundene, am großen weißen Thron gerichtet. Das ist Herrschaft unseres Herrn, worin er sein ewiges Reich angetreten hat, nach 2. Petrus 1, 11. Damit der Mensch Gottes herrsche, Jesus der Herr, und wir mit ihm, musste der Christus sterben und wieder lebendig werden, auf dass er der Erste sei, auch der Erste eines neuen göttlichen Geschlechts. Die Bibel sagt, in allem der Erste, also auch hier, wodurch wir zu Menschen Gottes werden durften, um nun mit ihm ewiglich herrschen zu können. Damit preisen wir seinen Namen, wir erheben ihn, den, welchen unsere Seele liebt, weil er uns zuerst geliebt hat. Und beten ihn dankend an, weil er es getan hat, dort am Kreuz und durch seine Auferstehung uns teilhaben zu lassen. Christus ist nicht im Tode geblieben, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.